Guten Abend, liebe Geschwister. Peter ist ja offen, ist unterwegs, beziehungsweise jetzt im Moment gerade nicht, aber dann wieder. Also im Moment weilt er in Ungarn und hat hoffentlich eine gute Zeit dort. Das ist schön. Ja? Geht's Ihnen gut, alle? Ja. Also Gabi ist ja auch mit und Ruben und Lea, ne? Und ja, ich denke, wir können für sie beten, dass sie einfach wirklich Erfrischung von Gott her empfangen, dass die Woche wirklich ihnen gut tut und dass sie vor allen Dingen heil wieder zurückkommen dann. Okay. Ja, letzte Woche hat Peter über Apostelgeschichte 16, die zweite Hälfte, gesprochen und wir haben das zusammen gelesen. Und es ging um den geistlichen Charakter des Paulus, wie er im Geist wandelt und nicht im Fleisch. Und nicht nur Paulus, sondern Silas auch. Und sie haben da eine Menge durchgemacht. Man muss sich das so ein bisschen auch vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Sie sind also nach dieser Geschichte, die da mit dieser Magd passiert ist, sind die vor das Gericht geschleift worden, vor die Stadtrichter und auf den Marktplatz. Und das ganze Volk der Stadt war da auch anwesend. Und es war eine richtige Demonstration da. Und die haben dann sie vor den Leuten richtig verprügeln lassen. Mit Stöcken. Und das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, was das für eine, einerseits, was für eine körperliche Gewalt das ist, aber auch für eine Erniedrigung das ist. Und dazu dann eben noch geschlagen, wirklich so schlecht es ihnen da geht, werden sie auch noch ins tiefste Verlies geworfen. Sie werden dem Kerkermeister überantwortet und der steckt sie und kriegt den Auftrag, sie wirklich sicher zu verwahren und steckt sie wirklich ins tiefste Loch da rein. Ne? Und also der Rücken schmerzt, der ganze Körper schmerzt und jetzt auch noch ungemütlich da in diesem Verlies drin. Und oft überliest man das so ein bisschen. Aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Paulus und Silas sich auch durchringen in dieser Situation. Sie beten. Sie fangen nicht an, die Hände zu erheben, stehen auf und singen und preisen Gott und tanzen da rum, sondern sie beten erstmal. Und das ist das, was Jakobus ja auch sagt. Wenn jemand leidet, dann soll er beten. Na, und wenn jemand froh ist, dann soll er Gott anbeten. Und ich denke, das passiert hier, was wir auch bei den Psalmen Davids oft lesen. Dieses Leiden, wo drin David oft steckt, die Verfolgung, was er wirklich vor Gott bringt, das ganze Leiden, was er mit sich hat. Und dann, wie er erlebt im Gebet, wie Gott ihn umwandelt, wie Gott sein Herz berührt und er sich durchringen kann, Gott zu loben und Gott anzubeten. Und das passiert hier auch in diesem Gefängnis. Paulus und Silas ringen sich im Gebet durch, dahin Gott anzubeten und ihn zu loben und zu singen. Und dann erleben sie Gottes mächtiges Eingreifen. Aber trotzdem denke ich, wie geht es denen hinterher nach dieser ganzen Geschichte? Man kann die Sache ja so oder so sehen. Man kann sagen, okay, ist toll. Gott hat eingegriffen und hat uns erlöst. Ne? Wir können Gott loben und preisen. Man kann aber also auch so rangehen und sagen, wieso hat Gott erst da eingegriffen? Warum nicht vorher? Warum hat er das überhaupt zugelassen, dass wir so schlimm geschlagen wurden, dass wir so verletzt wurden, dass wir so sehr leiden mussten? Ich weiß es nicht, wenn ich in der Situation wäre, ob ich auch so geistlich handeln würde wie Paulus oder ob ich nicht vielmehr die Flinte ins Korn werfen würde und sagen würde, also wenn das so extrem ist, dann lasse ich das lieber. Dann mache ich nicht weiter. Die Situation tat weh, ja, die Schläge taten weh. ich werde sowas in Zukunft vermeiden. Dem gehe ich aus dem Weg. Das ist im Grunde auch die Reaktion, die natürliche Reaktion des Menschen, die natürliche Reaktion unseres Fleisches. Und das ist ja auch durchaus sinnvoll erstmal, dass Gott uns dieses Schmerzempfinden gegeben hat, damit wir Schmerz auch aus dem Weg gehen. Wenn wir auf die Herdplatte fassen, dass wir eben nicht nochmal wieder drauf fassen. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um nicht einfach darum, Schmerz aus dem Weg zu gehen, sondern hier geht es darum, dass dieser Schmerz, dass dieses Leiden, diese Bedrängnis, dass die einen Sinn hat. Und statt jetzt zu resignieren, zu zweifeln an Gott, vielleicht Gott anzuklagen oder Menschen anzuklagen, sich selbst zu bemitleiden, reagieren Paulus und Silas ganz anders in dieser Situation. Sie folgen dem Geist weiter. Und zwar lesen wir das in 16, Vers 40. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Statt sich hier selbst trösten zu lassen und sich zu ermutigen zu lassen, trösten sie selber. Sie kommen selber aus dieser bitteren Situation und sind einigermaßen wieder draußen, haben aber ziemlich viel Leid erlebt. Und sie trösten die Geschwister hier. Und das, ich finde das so, Paulus drückt das so gut aus in 2. Korinther 1. Lass uns das mal aufschlagen. Wir werden heute vielleicht noch mehrmals hier so ein bisschen rumblättern, also haltet eure Bibeln bereit. Im 2. Korintherbrief geht es um Trost und Drangsal, Bedrängnis und Trost. Wir lesen mal ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Ich finde, diese Verse sind so ein Schlüssel für das, was hier so passiert. Paulus und Silas haben selbst Trost erfahren im Gefängnis. Das ist aber nicht nur etwas, was für sie ist. Also wenn Gott uns tröstet, wenn Gott uns ermutigt, aufrichtet, dann ist das nicht nur dafür da, dass wir was davon haben, sondern dass wir lernen, dass anderen diesen Trost weiterzugeben. Das Ziel ist, dass wir andere auch trösten können. Und damit hat auch die Bedrängnis und auch das Leiden seinen Sinn. Dieses Leiden hat seinen Sinn, dass wir auch mitleiden können mit anderen und sie auch den Trost, den wir empfangen, dass wir den dann weitergeben können. Und zwar soll das nicht nur ein Trost aus uns selbst heraus sein, naja, ich habe das auch schon mal erlebt und da wird schon wieder und so, sondern es ist den Trost, den wir von Gott empfangen haben, den geben wir weiter. Das sagt Paulus hier so. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Es ist also nicht so, dass wir trösten mit unseren Erfahrungen, mit dem, was wir, ja, so, wie wir so Leiden durchlebt haben und das so geschafft haben, da durchzukommen, sondern es geht hier um Trost von Gott her. Das werden wir vielleicht später noch sehen, wenn es darum geht, genauer zu gucken, was heißt es eigentlich, jemanden zu trösten, jemanden zu, das Wort, das griechische Wort bedeutet eigentlich sehr Verschiedenes, also hat einen sehr großen Bedeutungsumfang. Es wird auch oft übersetzt mit ermutigen und ermahnen. Und da kommen wir später noch zu. Aber was diese Verse auch enthalten, hier in Vers 5, eine Interpretation des eigenen Leidens und der eigenen Bedrängnis. Also Paulus sieht, was bedeutet das eigene Leiden. Nicht nur, dass ich lerne sozusagen in diesem Leiden und dass ich getröstet werde von Gott und dass ich dadurch dann auch andere trösten kann mit diesem Trost, sondern es ist das Leiden Christi, das reichlich über uns kommt. Das klingt ein bisschen merkwürdig, scheint uns ein bisschen merkwürdig zu klingen. Dilip hatte da auch, ist da kurz drauf eingegangen in seiner langen Predigt. Das ist schon ein interessanter Gedanke. Und der wird eigentlich noch deutlicher ausgesprochen in Kolosser 1, Vers 24. Ein Stückchen weiter hinten, Paulus spricht darüber. Er sagt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Auch ein sehr merkwürdiger Vers. Das Erste, was einen sozusagen aufstößt oder was einem befremdlich vorkommt, ist dieser Gedanke, dass an dem Leiden Christi noch etwas fehlt. Wir denken, das Leiden Christi, das ist vollkommen perfekt. Er hat gelitten, er hat wirklich alles auf sich genommen, alle Finsternis, alle Sünde am Kreuz, hat er alles erlitten. Und er sagt am Ende doch auch, es ist vollbracht. Warum fehlt dann hier an seinem Leiden noch etwas? Das, was Paulus hier, denke ich, meint, ist, er bezieht es auf das Leiden Christi, auf das Leiden seines Leibes. Und damit meint er die Gemeinde. Er meint jetzt nicht Jesus am Kreuz, sondern er meint den Leib Christi, der jetzt gegenwärtig ist. Wir, der Leib Christi. Und dieser Leib Christi, der hat auch noch was zu leiden. Der hat auch zu leiden. Der leidet nicht für die Sünde der Welt. Das ist ein für alle Mal vollbracht am Kreuz von Golgatha. Aber der hat auch zu leiden. Der leidet im Nachahmen sozusagen Christi. Er leidet, weil er in der Welt Christus ist und die Welt gegen Christus ist. Er leidet daran, dass er in der Finsternis lebt. Er ist selbst das Licht und trotzdem greift die Finsternis das Licht an. Auch wenn das Licht nicht ausgelöscht werden kann von der Finsternis. Und trotzdem gehört es dazu, zu dem Leib Christi, dass er leidet. Das gehört, ist ihm zu eigen. Und Paulus sagt, anscheinend scheint so die Vorstellung zu sein, ich ganz greifen kann ich das auch nicht, aber dass Paulus sich vorstellt, dass es ein bestimmtes Maß an Leiden gibt, was dieser Leib Christi erdulden muss. Bis auch dieser Leib sozusagen sagen kann, es ist vollbracht, bis er von Jesus in den Himmel aufgehoben wird, bis wir entrückt werden. Bis dahin gibt es auch ein gewisses Maß an Leiden, die der Leib Christi zu erdulden hat. Und das, was er leidet, sagt er, versteht er als ein Teil davon, von diesem Leiden. Schwierig. Nicht ganz einfach zu verstehen. Aber dass das schon so ist, macht Jesus selbst deutlich in Matthäus 24, Vers 9. Nochmal wieder blättern. Da spricht er über die kommenden Zeiten, er prophezeit hier über auch die Endzeit und er spricht hier vorher über den Anfang der Wehen und dann spricht er hier, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wichtig hier finde ich, dass Jesus eben ganz deutlich den Jüngern und auch uns, seiner Gemeinde, deutlich macht, dass Bedrängnisse auf uns zukommen. Das gehört zu uns. Zu uns als Leib Christi gehört das. Wir können uns da nicht draus winden. Das gehört einfach zu uns. Und sie werden kommen. Sie werden verstärkt noch kommen. Sie werden noch in stärkerem Ausmaß kommen, sagt er. Und es wird sogar so sein, dass die Bedrängnisse so sind, dass eben auch viele abfallen werden. Das ist ein Reinigungsprozess, in den da die Gemeinde kommt. Und noch krasser drückt es Paulus selber eigentlich auch aus. In der Apostelgeschichte 14, kurz bevor dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind, da hat er auch jede Menge Leid erlitten. Er ist fast getötet worden, er ist gesteinigt worden und kehrt zurück, ermutigt wieder und tröstet und auch baut auf die Geschwister, anstatt selbst aufgebaut und getröstet zu werden. Und er sagt in Vers 22, auf dem Rückweg stärkt er die Seelen der Jünger und ermahnte sie, im Glauben zu bleiben und sagte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen. Das zeigt eigentlich so diese Unausweichlichkeit des Leidens aus. Wenn wir wirklich dem Leiden und der Bedrängnis entgehen wollen, dann können wir nicht mit Jesus gehen. Wir müssen dem ins Auge sehen, dass es heißt, durch Bedrängnisse hindurchzugehen. Also, Paulus ist hier nicht nur Realist, dass er sagt, naja, das ist halt so, ist halt irgendwie so, sondern das gehört wirklich zu meinem Glauben dazu, zu meinem Glauben an Jesus, zu meiner Nachfolge Jesu gehört das dazu. Jesus ist gekreuzigt worden. Und wenn ich ihm nachfolge, wird das auch auf mich warten. Interessant finde ich, wie Paulus mit dieser Situation dann umgeht. Also, wie gesagt, er tröstet. Und in 1. Thessalonicher schreibt er direkt eigentlich sehr dicht, wenige Wochen später eigentlich, über das, wie er diese Situation erlebt hat. Das ist, finde ich, sehr interessant, den 1. Thessalonicher in diesem Zusammenhang zu lesen, im Zusammenhang mit diesem Kapitel 17 dann, weil es doch sehr viel auch aufschlüsselt von dem, was eigentlich da passiert ist, auch wie es Paulus in der Situation ging. Und in Kapitel 2, Vers 1 und 2 im 1. Thessalonicher sagt er, denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch, es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Und ich finde es eigentlich hier ein bisschen schwierig übersetzt oder problematisch übersetzt. In anderen Übersetzungen heißt es, steht dieses dennoch gar nicht drin. Und ich denke, es ist auch nicht ein dennoch, sondern es ist ein, Paulus zieht aus der Erfahrung in Philippi, die er gemacht hat, aus dem Trost Gottes, den er empfangen hat, zieht er diesen Mut, diesen Freimut. Er weiß ganz genau, Leiden gehört dazu. Und ich gehe jetzt gestärkt in diese neue Herausforderung, weil ich weiß, ich gehe nicht alleine. Gott ist mit mir. Niemand wird mich trennen von Gott. Selbst wenn ich schlimm leide, ist Gott mit mir. Also, nicht obgleich, sondern ihr wisst, dass wir in Philippi gelitten haben und misshandelt worden sind. Und so fanden wir den Freimut, bei euch das Evangelium Gottes zu verkündigen. Unter viel Kampf, heißt es ja auch. Sie sind gerade nicht verängstigt, verzagt, zweifeln nicht an Gott, sind freimütig. Sie ziehen von Philippi aus los, um weiter das Evangelium zu verkünden. Und das ist so eine typische Strategie von Paulus gewesen, dass er, er hat darüber nachgedacht, wie erreiche ich möglichst viele Menschen mit dem Evangelium? Und dann ist er eben nicht in ein x-beliebiges Dorf reingegangen und hat irgendwie mit Bauern gesprochen und hat ihm das Evangelium erzählt, sondern er ist möglichst immer in die großen Städte gegangen, in die Hauptstädte von den Provinzen, und das ist hier Thessalonich, deswegen geht er nach Thessalonich. Thessalonich war eine große Handelsstadt gelegen, hat einen großen Hafen, Mittelmeerhafen, und dazu war da noch die große Handelsstraße, die dort längs führte, von Istanbul bis quer rüber nach über Nordgriechenland, die dann eigentlich noch weiterführte bis nach Rom hin eigentlich. Und dort war dieses Thessalonich gelegen, oder liegt es auch noch heute, Saloniki. Und Paulus geht dorthin mit Silas zusammen und Timotheus. Und jetzt lesen wir es mal einfach, was da passiert. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia, und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Eine weitere Strategie von ihm war, oder was heißt Strategie, das entsprach einfach dem, was Gott ihn auch, was er von Gott gelernt hat, was er von Jesus gelernt hat, dass zuerst den Juden das Heil verkündet werden soll. Und das war auch eine gute Grundlage, denn dort traf er in der Synagoge eben nicht nur Juden an, die möglichst ihre Heilige Schrift denn auch kennen sollten, sondern er traf auch gottesfürchtige Heiden an, die am Synagogengottesdienst teilnahmen, die sich für den Glauben der Juden interessierten, die teilweise diesen Glauben auch teilten, die aber eben noch nicht beschnitten waren, die auch noch nicht das Gesetz so hielten, wie die Juden das gemacht haben. Das waren die anbetenden Griechen, wie das hier heißt, die gottesfürchtigen Griechen. Und dort traf er Leute, die schon mal eine gute Grundlage hatten, weil sie eben aus der Heiligen Schrift unterwiesen waren, jedenfalls im Normalfall. Und da setzt er an, er nimmt das, was sie haben, und versucht dort erstmal deutlich zu machen, okay, wer ist dieser Christus? Was ist das für einer? Und er schließt ihnen, tat ihnen die Schrift auf. Ich denke, das ist auch etwas, was in den letzten Wochen immer wieder, also ich habe es mehrfach gehört in Predigten, wenn ein Ungläubiger die Bibel liest, dann muss es schon ein großes Wunder sein, dass er das wirklich versteht. Im Normalfall braucht ein Mensch, jemanden, der ihm die Schrift auftut. Und nicht nur eben in der Lehre, sondern darüber hinaus in dem, wie er lebt. Und das sehen wir ganz gut, weil hier wird es nur gesagt, er tat ihm die Schrift auf. Man sieht es so schön im 1. Thessalonicher Brief, wie das eigentlich gemeint ist. Da spricht Paulus darüber. Springen wir wieder zum 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Da geht es nämlich weiter. Wir springen mal zu Vers 5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Also, der Anfang war sicherlich, dass Paulus erstmal anhand der Schrift die einzelnen alten Schriftstellen des Alten Testamentes, wir sollten sie möglichst alle kennen, dargelegt hat, warum der Christus ein leidender Christus sein muss. Denn vielfach war im Judentum diese Vorstellung, der Christus ist der Herrscher, der König, der Nachkomme Davids, der auf dem Thron sitzt und das Reich Gottes herbeiführt und regiert im Reich Gottes. Aber Paulus hat an diesen Stellen, gerade diese Verbindung von der Verheißung an David und dann die Psalmen, die dazugehören. Gerade Psalm 16, Psalm 22, Psalm 118. Und dann diese verschiedenen Weissagungen im Jesaja. Besonders Jesaja 53 ist uns da natürlich ein besonderer Begriff. Aber das auch zusammenzuführen, diese verschiedenen Textstellen und deutlich zu machen, das gehört zusammen. Der Christus ist wirklich dieser Knecht Gottes, der leiden soll für die Sünden seines Volkes in Jesaja 53. Dass die Leute den Blick dafür hatten und gesehen haben, ja, das ist wirklich so. Der Christus muss erst leiden und dann wird er von den Toten auferstehen. Das hat er ihnen anhand der Schrift dargelegt. Und dann erst hat er als zweiten Schritt ihnen von Jesus erzählt, dass Jesus dieser Christus ist, dass das wirklich passiert ist und dass er selber Zeuge der Auferstehung Jesu ist. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen, heißt es da. Einige. Das sind nicht viele. Es sind einige, okay. Aber es sind nicht viele. Es muss der Heilige Geist dazukommen, der die Leute bewegt und diese Darlegung, dass die wirklich aufgeht, dass sie Frucht bringt. Wir kennen dieses wunderbare Gleichnis von dem Sämann, der den Samen streut. Und Paulus streut hier den Samen. Er wendet wirklich alle Kunst auch an, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, alle Möglichkeiten. Und trotzdem geht die Frucht nicht überall auf. Und das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das hängt eben damit zusammen, dass es sozusagen der erste Schritt ist, dass der Samen ausgestreut wird und einige Herzen sind hart. Die lassen das abprallen. Der Teufel reißt es gleich raus. Die Samenkörner werden von den Vögeln aufgepickt auf den harten Boden, das harte Herz. Und dann gibt es einige, die das eben annehmen. Und jetzt geht es weiter mit dieser Gemeinde. Die Gemeinde kommt in ihre erste Herausforderung. Nämlich als diejenigen, die das an sich abprallen lassen, davon gestört sind, dass Paulus hier sowohl Juden als auch Nichtjuden in einer Gemeinde zusammensammelt. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Jason war derjenige, der Paulus und Silas und Timotheus beherbergte und wahrscheinlich auch die Gemeinde, die sich dann um sie herum bildete. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Das war also schon diese Anklage im Raum. Ne? Jesus ist letztendlich derjenige, der hier, oder die Christen, die wollen nicht mehr dem Kaiser folgen, sondern die haben ihren eigenen König. Was wir ja auch schon aus der Kreuzigungsgeschichte kennen. Diese Vorwürfe, die da im Raume stehen. Sie kommen hier einigermaßen glimpflich davon. Erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Sie können sich hier also mehr oder weniger freikaufen. Trotzdem ist die Situation so brenzlig, dass die Geschwister Paulus und Silas und Timotheus sofort wegschicken in die nächste Stadt. Die Gemeinde hat hier jetzt schon die erste Bedrängnis sozusagen erlebt und wir sehen das im ersten Thessalonicher auch, dass Paulus, während er dort ist und lehrt, sie auch aufklärt, sage ich mal, über diese Situation. Er sagt nämlich in 1. Thessalonicher 3, Vers 4, denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Also, er hat sie ganz klar darüber aufgeklärt. Sie wissen Bescheid. Was ist nun, die Thessalonicher wussten Bescheid, dass Bedrängnis dazugehört. das Ziel dieser Bedrängnis. Wir haben ein Ziel gehabt, dieses Trost empfangen von Gott und Trost weitergeben können von Gott. Ein anderes Ziel, das beschreibt Paulus im Römerbrief. Und das lesen wir auch im Zusammenhang mit dieser Thessalonicher Gemeinde später. Römer 5, Vers 3. Paulus spricht viel über Bedrängnisse, und, weil er eben auch sehr viel erlebt hat. Römer 5, Vers 3. Vorher geht es darum, dass um die Gerechtigkeit, die wir im Glauben an Jesus empfangen haben und dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben und dass wir uns dessen rühmen, auf die der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Bewährung hat, Bedrängnisse haben auch ein Ziel mit uns selbst. Unser Glaube bewährt sich in dem Ausharren, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt, oder in der Geduld. Dass wir in Bedrängnisse kommen, da wird uns angezeigt, hier sollst du ausharren und am Ende dieses Ausharren erscheinen wir als Menschen, die bewährt sind, die eben nicht von jedem Wind umgehauen werden, sondern die stehen bleiben können, auch wenn es schwer ist. Und dafür sind Bedrängnisse da. Oft wünschen wir uns bestimmte schwierige Situationen eben, dass wir denen entkommen können, aber Gott lässt sie zu. Er ist der perfekte Erzieher, der eben genau weiß, die Leute, ja, wir lernen letztendlich nur dadurch, dass wir wirklich in Situationen hineinkommen. Und weil er uns begleitet, können wir hindurchkommen. Und er lässt auch nur so viel zu, wie wir ertragen können. Trotzdem lässt er bestimmte Dinge zu, damit wir eben lernen, standfest zu werden, auszuharren. Nicht immer gleich beim ersten Wind umzufallen. Bewährung. Und in dieser Bewährung wird unsere Hoffnung groß, dass wir das Ziel erreichen werden. Und das passiert ja auch mit diesen Thessalonichern. Die haben das wirklich gelernt. Und Paulus gibt ihnen Zeugnis. Das braucht ihr nicht aufzuschlagen. Ich lese es einfach vor. 2. Korinther 8 sagt er, oder Vers 1, wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Also Mazedonien ist dieser ganze Landstrich. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Also, er gibt ihnen hier ein gutes Zeugnis, dass sie wirklich in dieser Bedrängnis sich bewährt haben und dass sie dadurch auch in aller Armut, in all dem, was sie nicht haben, trotzdem reich sind und reichlich geben können. Sie sind gereift in diesen Bedrängnissen. Gut, jetzt muss ich mal ein bisschen abkürzen alles hier. Okay, das lassen wir einfach weg. Genau, was wichtig ist. Bedrängnisse, was sind Bedrängnisse? Bedrängnisse können vielfach sein. Für uns ist das oft so fern. Wir werden ja nicht verfolgt wegen unserem Glauben, wir werden nicht geschlagen. Gut, in allerseltensten Fällen kann das vielleicht mal passieren, aber es ist doch eher die Ausnahme. Was uns schon eher passieren kann, ist, dass Leute uns belächeln oder auslachen. Das wegen unserem Glauben. Was uns... Aber wenn ich Bedrängnisse denke, dann denke ich oft auch an Bedrängnisse, die ich so im Alltag habe. Wenn ich zum Beispiel an der roten Ampel stehe und weiß, okay, in 5 Minuten geht die Bibelstunde los und eigentlich muss ich jetzt schon längst da sein, dann bin ich ziemlich unter Bedrängnis. Fühle ich mich in die Enge getrieben. Dann ist das das ist eigentlich dieses Wort Bedrängnis, bedeutet das eigentlich auch, dass es eng ist, dass es eng wird. Dass man bedrückt und bedrängt ist. Einem wird das Herz eng, man bekommt Angst, das kommt auch von Enge. Und man möchte da raus aus dieser Enge. Das ist auch ein Grund, warum Gott Bedrängnisse zulässt. Manchmal benutzt er Bedrängnisse auch, um uns in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ne? Es wird in verschiedenen Situationen auch deutlich, dass Bedrängnisse dazu führen, dass Gott Menschen in eine ganz andere Richtung lenkt. Zum Beispiel die Verfolgung, die wegen Stephanus entsteht. Deswegen fliehen Leute aus Jerusalem, Brüder aus Jerusalem und gründen in Antiochia die Gemeinde. Es hat also ein Ziel, auch hier, dass Paulus und Silas und Timotheus in dieser Bedrängnis aus Thessalonich wieder rausgeschmissen werden sozusagen, führt dazu, dass sie eben weiterziehen und nicht wieder umkehren, sondern sie ziehen dann eben weiter nach Beröa und dann eben auch noch weiter. Und es entsteht eine neue Gemeinde. Engel, was hier natürlich gemeint ist, Bedrängnisse, die uns begegnen, können verschiedener Art sein. Sie können eben sein, Bedrängnisse sein, die wir uns selbst verschuldet haben. Und Paulus ist da sehr, sehr krass. Im Römerbrief beschreibt er Menschen, die eben Gott ungehorsam sind und die deswegen eine ewige Bedrängnis haben, in ewiger Angst, in ewiger Pein leben. Er zeigt das Gericht auf, was Gott ausübt. Bedrängnis ist etwas, was Menschen in der Hölle erleben werden. Und zwar ohne Ausweg. Und das Schöne, was Gott aber immer wieder in seinem Wort zeigt, ist, die Bedrängnis, die wir erleben als seine Kinder, die ist immer mit Ausweg. Paulus sagt, er ist bedrängt, aber nicht eingeengt. Er ist nicht völlig zu... Die Wände sind nicht von allen Seiten, sondern es ist immer noch ein Ausweg irgendwo. Jesus sagt es so schön, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er spricht ihnen Trost zu. Paulus sagt es auch, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, keine Bedrängnis. Er spricht im Korintherbrief davon, im zweiten, dass er macht es sehr plastisch, dass die Bedrängnis in dieser Welt nur kurz und leicht ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns bevorsteht. Ein schönes Wort fand ich in einer Übersetzung als Gegensatz zu Bedrängnis Entspannung. Entspannung wird uns im Himmel blühen. Bei der Wiederkunft Christi werden wir uns entspannen. Aber bis dahin gibt es keine Entspannung, so sehr wir uns danach auch sehen. Jedenfalls nicht geistlich gesehen. Klar, wenn wir von der Arbeit kommen und kaputt sind und müde, dann wollen wir uns entspannen, logisch. Keine Frage. Nur geistlich gesehen werden wir uns nie entspannen können. Wir stehen immer in dem Kampf in dieser Welt mit der Finsternis. Wir können nicht sagen, okay, jetzt habe ich meinen anstrengenden Arbeitsalltag hinter mir, ich habe gekämpft auf der Arbeit, möglicherweise auch geistlich gekämpft und setze mich jetzt nach Hause hin auf meinem Sofa, schalte die Glotze an und kann mich entspannen. Da geht der Kampf erst los. Was läuft da? Was kommt alles auf mich ein? Was stürzt alles auf mich ein? Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich da drauf? Also Entspannung ist etwas, was wir im Himmel haben werden. Und darauf müssen wir einfach uns einstellen. Ich weiß es von mir selber, dass ich diese Wahrheit nicht hören will. Ich möchte gerne irgendwie Freitagabend oder Samstagabend oder Montagabend meine Entspannung haben. Ich möchte meine Ferien haben. Da möchte ich mich entspannen mal. Auch einmal Urlaub, 2 Wochen, was weiß ich wohin, Mallorca oder sonst wo. 1 Woche Ungarn. Egal. Entspannung gibt es nicht. Wir stehen immer im Kampf. Wir stehen ständig im Kampf. Aber das Gute ist, wir stehen natürlich nicht alleine da. Gott will uns da durchtragen. Er will uns durchführen. Es gibt auch mal etwas weniger stressige Zeiten. Aber wir sind nie ohne Bedrängnis. Das Gute ist, dass Gott... Also 2 Dinge hat Gott eigentlich, macht Gott deutlich, was die Reaktionen auf Bedrängnisse sind. beziehungsweise es gibt mehrere Reaktionen auf Bedrängnis. Es gibt die Reaktion, in diesem Gleichnis von den Samenkörnern wird das nämlich auch gesagt. Da gibt es nämlich auch die Samenkörner, die aufgehen. Und dann kommen die Dornen und ersticken es. Falsch. Wenn man versucht, aus dem Kopf zu machen. Quatsch. Die Samenkörner, die auf die den steinigen Boden fallen, die gehen auf und die haben aber keine Wurzeln. Und dann knallt die Sonne drauf und die gehen ein. Und das übersetzt Jesus so, dass das Leute sind, die den Glauben annehmen und dann kommen Bedrängnisse, heißt da wirklich wörtlich Bedrängnisse, und sie fallen ab vom Glauben. Das will Gott natürlich überhaupt nicht. Gott will uns nicht durch Bedrängnisse von ihm wegziehen. Er will nicht irgendwie uns umhauen, sondern er will uns zu sich ziehen. Er will, dass wir bewährt werden, dass unser Glaube gestärkt wird. Und das macht er durch zwei Dinge. Einerseits predigt er uns Ausharren, ne? Aber er lässt uns nicht mit dem Ausharren, sondern er sagt auch ein zweites, ist ganz wichtig in Bedrängnissen. Wir sollen ausharren, wir sollen aber auch getröstet werden von ihm, ermahnt, ermutigt werden. Wir sollen auch andere, die in Bedrängnissen sind, ermutigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen gehe ich da noch kurz drauf ein. Trost, Ermahnung, Ermutigung. Parakaleo heißt das Verb. Paraklet ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist der Begriff, den Jesus verwendet für den Heiligen Geist, wo er sagt, den Heiligen Geist werde ich euch senden, den Fürsprecher, den Tröster, den Ermutiger. Das ist was ganz Wichtiges, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern seinen Heiligen Geist gibt, um durch diese Bedrängnisse, durch die Enge dieses Lebens hindurchzukommen. Und darüber hinaus sollen wir uns einander ermutigen und trösten. Und das können wir eben nur durch den Heiligen Geist. Paulus sagt im Römer 12, Vers 8, könnt ihr euch notieren, dass Trost oder Ermahnung, Ermutigung eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Eine von diesen vielen Gaben. Und es ist eine wichtige Gabe. Paulus sagt es in 1. Korinther 14, Vers 1 bis 5, könnt ihr euch auch notieren. Da spricht er von Zungenrede und Weissagung, prophetischer Rede im Vergleich. Und er sagt, prophetische Rede ist vorzuziehen, ist auf jeden Fall das Bessere, weil, Moment, das muss ich jetzt doch zitieren, weil sonst komme ich durcheinander. In Vers 3, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und er sagt in Vers 1, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Tun wir das? Strecken wir uns danach aus, dass Gott uns diese Gabe schenkt? Dass Gott diese Gabe auch unter uns in unserer Gemeinde hineinschenkt? Dass er durch seinen Heiligen Geist uns Worte der Ermutigung, der Erbauung, der Ermahnung, der Tröstung schenkt. Denn das ist es, was prophetische Rede meint. Es meint nicht hier groß, der Herr hat mir gezeigt, wir werden alle und dies und das wird passieren und so weiter. Kann sein. Aber es ist auch was ganz viel Kleineres gemeint. Es sind wirklich in den Bedrängnissen, in denen wir alle stecken, sind es Worte der Ermutigung, des Trostes, die genau uns treffen, weil sie von Gott geführt sind, von seinem Heiligen Geist offenbart sind. Deswegen lass uns danach ausstrecken. Lass uns echt beten, dass Gott uns diese Gabe schenkt, dass wir einander in den Bedrängnissen dieser Welt Ermutigung, manchmal muss es auch eine Ermahnung sein, die aber diese Wirkung hat, uns eben aufzurichten, uns zu helfen, dass wir ausharren können. Paulus nennt auch noch was weiteres. Er sagt, der Trost der Schriften in Römer 15, Vers 4, spricht er vom Trost der Schriften und vom Ausharren, das zur Hoffnung hinbringt. Alles Begriffe, die vorher auch schon gekommen sind. Trost der Schriften, auch das Wort Gottes ist die Offenbarung. Das ist der Heilige Geist, der dieses Wort geschrieben hat. Und das dient dem gleichen Ziel, dass wir ausharren bis zum Ende. Und in Römer 15, Vers 5 spricht er eben davon, dass Gott der Gott des Trostes und des Ausharrens ist. Jesus sagt, geht durch die enge Pforte. Durch die enge Pforte, nicht durch die weite Pforte. Geht durch die Bedrängnis hindurch, nicht durch die Entspannung, die diese Welt bietet, sondern geht durch die enge Pforte der Bedrängnis. Gott will euch stärken, will euch durchtragen, dass ihr zur ewigen Entspannung kommt. Okay, lass uns beten kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in allem vorangegangen bist und dass du überwunden hast für uns, sodass wir in deinem Sieg wandeln dürfen. Herr, und wir wollen es wirklich zu Herzen nehmen, was du sagst, dass wir in dieser Welt Bedrängnis haben. Es geht gar nicht ohne, weil diese Welt will dich nicht haben. Und wenn wir deine Nachfolger sind und wenn wir deine Kinder sind, wenn wir dich in uns tragen, dann werden wir Bedrängnisse haben. Wir haben sie. Wir sind ständig in Bedrängnis. Diese Welt will uns ständig von dir wegziehen. Sie will uns ständig fertig machen, unterdrücken, kaputt machen. Der Teufel will nichts Lieberes, als dass er uns fertig macht. Ich bitte dich, dass du, Jesus, uns stärkst, Herr, dass du uns durch deinen Geist stärkst. Herr, und wir wollen uns ausstrecken, echt nach deinem Geist, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und dass du uns die Gabe schenkst, dass wir einander auch ermutigen können, dass wir uns einander trösten können und zum Ausharren anreizen können. Durch deinen Heiligen Geist, wir können das von uns aus nicht. Herr, wir brauchen dein Wort. Herr, hilf, dass wir dein Wort wirklich schätzen und ehren und dass wir es in uns aufnehmen, dass wir es anwenden, dass wir diesen kostbaren Trost wirklich unter uns reichlich wohnen lassen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst durch deinen Geist, dass du unsere Sichtweise schärfst, dass wir unsere Situation geistlich beurteilen. Und ich danke dir einfach, Jesus, für deinen kostbaren Heiligen Geist. Bitte segne du jetzt uns alle und bewahre uns in dir. Amen.